Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute, pünktlich um 11.45 Uhr, gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt, wer dieses Jahr den Physiknobelpreis bekommt. Es sind zwei Wegbereiter der KI-Revolution, die grundlegende Arbeiten zu lernfähigen Computerprogrammen gemacht haben.
This year's prize is about machines that learn. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Physics to John Hopfield, Princeton University, USA, and Jeffrey Hinton, University of Toronto, Canada, for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.
Zwei Pioniere der Forschung an künstlichen neuronalen Netzwerken bekommen den Preis. Also der US-Amerikaner John Hopfield von der Universität Princeton und der Brite/Kanadier Geoffrey Hinton, der an der Uni von Toronto in Kanada forscht. Geoffrey Hinton wurde von Journalistenkollegen auch schon mal als Gottvater der künstlichen Intelligenz bezeichnet. Er bekam den Anruf aus Stockholm in einem billigen Hotel in Kalifornien mit schlechter Telefon- und Internetverbindung, wie er heute Vormittag erklärte, als er bei der Pressekonferenz zugeschaltet wurde.
It was a bolt from the blue. I'm in a cheap hotel in California that doesn't have an internet connection and doesn't have a very good phone connection. I was going to get an MRI scan today, but I think I'll have to cancel that.
Der Anruf aus Stockholm kam also völlig aus heiterem Himmel, sagte Hinton heute Vormittag. Und den Termin für einen MRT-Scan, den er heute eigentlich hatte, den werde er jetzt wohl absagen. Wir hören gleich noch mehr von Geoffrey Hinton und erklären in den nächsten 20 Minuten alles, was man über die wegweisenden Arbeiten der beiden frisch gekürten Nobelpreisträger wissen sollte. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ralf Krauter und aus Hamburg zugeschaltet ist der studierte Physiker und Wissenschaftsjournalist Frank Rothelüschen, der die Entwicklung von maschinellem Lernen und neuronalen Netzwerken seit vielen Jahren verfolgt. Frank, was genau haben die beiden erfunden?
Ja, also der ältere der beiden, John Hopfield, hat sich in den frühen 80er Jahren mit sogenannten neuronalen Netzwerken befasst. Das sind Computerprogramme, die der Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachempfunden sind. In so einem neuronalen Netz gibt es künstliche Neuronen dann auch. Die sind miteinander verbunden und können sich gegenseitig beeinflussen. Ja, und diese Verbindungen zwischen den Neuronen können sich, und das ist das Entscheidende, verändern. Also einfach gesagt wird die Verbindung zwischen zwei künstlichen Neuronen umso stärker, je mehr sie zusammenarbeiten. Ja, und genau das macht den Computer lernfähig. Man spricht also auch von Machine Learning. Ja, und dieses maschinelle Lernen ist heute die Basis vieler KI-Programme, also Übersetzungssoftware, Sprachmodelle wie ChatGPT oder auch die Gesichtererkennung beim Handy.
Das steckt also überall drin. Aber wie genau kann man sich denn eigentlich so ein neuronales Netzwerk vorstellen, an dem dann John Hopfield zum Beispiel damals getüftelt hat?
Ja, er hat 1982 eine Art assoziatives Gedächtnis basierend auf einem neuronalen Netz entwickelt. Dieses Netzwerk kann dann eben nicht nur bekannte Muster erkennen, sondern wenn ihm ein unvollständiges oder irgendwie verzerrtes Muster gegeben wird, kann die Methode ein abgespeichertes Muster finden, das ihm am ähnlichsten ist. Interessant dabei ist, dass sich Hopfield nicht nur von der Hirnforschung inspirieren ließ, sondern auch vom Magnetismus, also einem Physikphänomen. Er hat also als Basis Gesetze verwendet, die beschreiben, wie sich benachbarte magnetische Atome gegenseitig beeinflussen und ebenso wie ein magnetischer Kristall immer bestrebt ist, einen Zustand minimaler Energie anzunehmen, sucht auch das Hopfield-Netzwerk nach einer Art energetischen Minimum. Und wenn es das gefunden hat, dann weiß es, welchem der vorher abgespeicherten Muster das Bild am ähnlichsten ist. Ja, und das lässt sich dann unter anderem verwenden, um beschädigte Dateien oder auch beschädigte Bilder wiederherzustellen.
Vielen Dank, Frank. Wir sprechen gleich weiter, weil das alles ein bisschen abstrakt ist, hören wir aber zunächst mal, wie dieses Hopfield-Netzwerk, also die Urmutter aller neuronalen Netzwerke, quasi eigentlich ganz konkret ausgesehen hat damals. Thomas Reintjes hat sich kundig gemacht.
In der Veröffentlichung, für die er heute den Nobelpreis erhalten hat, steht unter John Hopfields Namen Fakultät für Chemie und Biologie, nicht Mathematik oder Informatik. Hopfield war daran interessiert, wie etwas so Einfaches wie ein Neuron in biologischen Systemen oder in Computern Berechnungen durchführen kann, wenn man sehr viele Neuronen miteinander zusammenschaltet oder vernetzt.
There are actually two very different kinds of computers in the world today. Those which you have in your head, that is a brains, and those which people have on their desks these days, digital computers.
Es gebe zwei Arten von Computern, sagt Hopfield 1990 in einem Vortrag, die Gehirne in unseren Köpfen und die digitalen Computer auf unseren Schreibtischen. Mit seinem Neuronenmodell näherte er die digitalen Computer den biologischen an. In seinem Modell vernetzte er jedes Neuron mit allen anderen Neuronen. Die Verbindung zwischen einem Neuronenpaar kann stark oder weniger stark sein. Ob ein Neuron feuert oder nicht, wie stark es feuert, bekommen also alle anderen Neuronen mit. Aber mit unterschiedlicher Intensität, je nachdem, wie stark die Verbindung ist. Dieses neuronale Netzwerk hat stabile Zustände. Die kann man sich wie Täler in einer Hügellandschaft vorstellen oder wie die Einbuchtungen in einer großen Muffinform. Wenn man Murmeln in diese Topographie gibt, sammeln sie sich an bestimmten Punkten. Das erlaubt es dem System, Muster zu erkennen. Selbst wenn manche Murmeln an der falschen Stelle sind, ist das Muster wiedererkennbar. Übertragen auf künstliche Intelligenz bedeutet das, wenn das System bei einem Katzenbild einen bestimmten Zustand einnimmt, dann nimmt es bei einem ähnlichen Katzenbild einen ähnlichen Zustand ein. Hopfield-Netzwerke spielten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Bilderkennungsalgorithmen und Bildwiederherstellungswerkzeugen. Und immer noch sind bei modernen KI-Modellen die Gewichtungen entscheidend, die Intensität der Verbindung zwischen zwei künstlichen Neuronen. In seiner Veröffentlichung von 1982 schlägt John Hopfield vor, dass sich sein Modell eines neuronalen Netzwerks auf Computerchips übertragen ließe. Solche Chips, schreibt er, würden auf spezielle Fragestellungen rapide Antworten liefern können.
Ja, soweit der Beitrag von Thomas Reintjes über das Hopfield-Modell. Frage an Frank Rothelüschen in Hamburg. Kommen wir zum zweiten Laureaten, Frank, Geoffrey Hinton. Er hat dann aufgesetzt auf dem, was Hopfield gemacht hat. Was genau hat er beigetragen?
Er hat wichtige Grundlagen zur automatischen Bilderkennung geschaffen, also dass sich die Software nicht nur an ein Bild erinnern kann, wie bei Hopfield, sondern dass es auch unbekannte Bilder klassifizieren kann, also ob ein unbekanntes Bild zum Beispiel einen Hund zeigt oder eine Katze. Hinton schaffte das, indem der von einer Gleichung des Physikers Ludwig Boltzmann aus dem 19. Jahrhundert zurückgriff, also die beschreibt, wie sich die Moleküle in einem Gas verhalten. Vorstellen kann man sich Hintons Programm als eine Gruppe von Lampen, die ein- oder ausgeschaltet sind und die miteinander verbunden sind. Die Software schaltet nun zufällig die Lampen ein und aus und versucht dabei, diejenigen Verbindungen zwischen den Lampen, also zwischen den Neuronen zu finden, die zu den niedrigsten Energiezuständen führen. Ja, und das wiederholt sich so lange, bis ein stabiles Muster gefunden ist. Die Software kann dadurch lernen, und zwar eben nicht durch Anweisungen, sondern indem man sie mit Beispielen trainiert.
Jetzt sprechen wir über Arbeiten in den frühen 1980er Jahren. Wann genau fanden die denn dann eigentlich Einzug in die Praxis?
Ja, Geoffrey Hinton hat die Sache dann selber vorangetrieben. Er hat auf der Basis seiner Forschung ein wegweisendes Projekt zur Bilderkennung auf den Weg gebracht namens AlexNet. Das war eins der ersten neuronalen Netzwerke überhaupt zur Bilderkennung, das Grafikkarten für die Berechnungen verwendet hat, wie es dann heute auch üblicherweise gemacht wird. Also der Siegeszug mancher Technologiekonzerne wie Nvidia geht letztlich auch auf Hintons Arbeiten zurück.
Trotzdem, warum hat es denn dann so lange gedauert, bis die grundlegenden Arbeiten der beiden dann tatsächlich zu Durchbrüchen geführt haben, die wir mit der heutigen KI-Revolution in Verbindung bringen?
Ja, das hat vor allem auch den Grund, dass Computer damals, also in den 80er Jahren, noch zu schlapp waren und auch die Datenspeicher noch viel zu wenig speichern konnten. Also für eine leistungsfähige KI, da braucht man eben schnelle Rechner, die das Ganze schnell genug abarbeiten können. Also Beispiel, John Hopfield damals verwendete ein Netzwerk von 30 künstlichen Neuronen und knapp 500 Parametern. Mehr ging mit den damaligen Rechnern nicht und heute arbeiten Sprachmodelle wie ChatGPT mit mehr als 1 Billion Parametern. Ja, und das funktioniert nur mit schnellen Rechnern. Und es braucht eben auch große Datenspeicher, die Terabyte speichern können. Denn gute und viele Daten, das ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine KI. Nur wenn man sehr viele und sehr gute Daten hat, kann man eine KI vernünftig trainieren. Wird sie mit wenig oder schlechten Daten gefüttert, kommt am Ende nur Unsinn raus. Also es brauchte wirklich Jahrzehnte, bis die Hardware gut genug war.
Vielen Dank, Frank. Wir sprechen ein bisschen später nochmal. John Hopfield und Geoffrey Hinton teilen sich den Nobelpreis zu gleichen Teilen. Und um die Bedeutung ihrer Arbeiten besser einordnen zu können, habe ich vorhin mit dem Festkörperphysiker Professor Klaus Richter von der Uni Regensburg gesprochen. Er ist Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und ich wollte als erstes von ihm wissen, ob der Preis für die beiden heute Ausgezeichneten aus seiner Sicht in Ordnung geht.
Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Der Nobelpreis wird ja für die Grundlagen des maschinellen Lernens und der künstlichen neuronalen Netze vergeben. Also insofern Dinge, die vor langer Zeit schon gemacht wurden. Es ging darum, eben ursprünglich, wenn man das ein bisschen historisch sieht, dass die ersten wichtigen Arbeiten von Hopfield am Anfang eben zurück in die 80er Jahre gehen. Da ging es um die sogenannten neuronalen Netze. Und das waren Methoden, die aus der Physik durchaus kamen, aus der theoretischen Physik. Man nennt das auch statistische Physik. Das kam nachher später durch Hinton dazu. Und insofern Dinge, die eigentlich aus der Physik generiert wurden und jetzt im Nachhinein eine riesige Wirkung entfalten bis hin eben in die Gesellschaft hinein.
Weil tiefe neuronale Netzwerke letztlich, wie wir inzwischen alle wahrscheinlich schon mal gehört haben, die Grundlage revolutionärer Technologien wie ChatGPT und von Bildgeneratoren und anderen Dingen sind, die viele von uns heute täglich nutzen.
So ist es. Also ursprünglich waren das noch gar nicht tiefe neuronale Netze. Da waren es eben die neuronalen Netzwerkmodelle in den 80er Jahren. Das hat sich dann weiterentwickelt. Nach der Jahrtausendwende sind dann diese sogenannten Deep Learning Modelle entstanden, die eben einfach mehrere Schichten haben. Und jetzt seit einigen Jahren eben aber dadurch, dass eben die Rechenleistung nochmal der modernen Computer so viel stärker geworden ist, ist eben diese explosionsartige Entwicklung entstanden über ChatGPT, wie wir das alle jetzt kennen, dass eben die Methoden, die entwickelt worden sind, jetzt einfach umgesetzt werden können, auch durch die Simulationen auf den Computern.
Was wussten Sie vor der Verkündung des Nobelkomitees heute über John Hopfield und Geoffrey Hinton? Sie sind ja selbst Festkörperphysiker. Also die beiden Namen sagten Ihnen wahrscheinlich was, die tauchten da schon mal auf.
Ja, aber nur am Rande, weil die Festkörperphysik ein sehr breites Gebiet ist. Insofern, ich wusste von dem Hopfield-Modell, das war schon berühmt in der theoretischen Physik. Aber jetzt direkt arbeite ich selbst nicht auf neuronalen Netzen. Das ist ein anderes Gebiet, was sich dann eben auch von der Festkörpertheorie wegentwickelt hat. Ein eigenes Fachgebiet ist da im Grunde entstanden über die Jahrzehnte und hat eben viel mit komplexen Systemen zu tun. Also, dass man eben komplexe Dynamik, und das kann in der Festkörperphysik sein, das kann aber auch in der klassischen Physik sein, in der Klimaforschung eben durch Netzwerke simuliert. Das war die Idee, auch die Grundidee der neuronalen Netze.
Kann man anschaulich erklären, wie so ein Hopfield-Modell funktioniert? Also letztlich ist das ja ein neuronales Netzwerk mit so ein zwei Dutzend Knoten, Neuronen sozusagen, die miteinander verbunden sind, im Computer also, mit dem man dann plötzlich Bilder erkennen und wieder vervollständigen konnte, wenn zum Beispiel Teile davon rausgenommen worden waren.
Ja, man hat eben versucht, im Grunde praktisch Neuronen, wie wir sie aus dem Gehirn kennen, in einem sehr vereinfachten Modell eben abzubilden, die eben miteinander vernetzt sind, also miteinander fungieren, eben auch Informationen übertragen dann. Die Neuronen selbst sind relativ dumm, aber eben in dem Kollektiv zusammen entwickeln sie eben praktisch dann eben diese Fähigkeiten, dann auch Bilder zu erkennen, was sich ja dann später dann tatsächlich heutzutage eben zu einem ganz großen Feld entwickelt hat.
Das war sozusagen die Arbeit von John Hopfield, der gezeigt hat, man kann da also eine Art Gedächtnis bauen, das also Bilder wiedererkennt, die es schon mal gesehen hat. Geoffrey Hinton hat das Ganze dann erweitert, zusätzliche Ebenen in diese neuronalen Netzwerke eingezogen, ihnen damit zusätzliche Fähigkeiten gegeben und damit dann es sogar geschafft, dass man schon Bilder klassifizieren konnte, also zum Beispiel Katzen in dieselbe Gruppe einordnen, automatisch mit so einem neuronalen Netz.
Ja, also Hinton hat, soweit ich weiß, eben auch den statistischen Aspekt der Theorie eingebracht, dass man eben auch damit dann letztendlich Optimierungsprobleme löst. Und Optimierung ist ein sehr breiter Begriff. Und das kann eben in der Bilderkennung sein, das kann in vielen verschiedenen Bereichen sein. Oder man möchte Energien minimieren oder maximieren. Und da kommt eben die statistische Physik ins Spiel, auch die Physik wieder. Das kann man sich so vorstellen, dass man so eine Potenziallandschaft hat und man möchte das niedrigste Tal finden oder den höchsten Berg. Und da helfen diese Modelle dann.
Wo kommen die Verfahren, die die beiden entwickelt haben, heute zum Einsatz?
Ja, natürlich jetzt längst weiterentwickelt in sehr vielen verschiedenen Bereichen. in der Physik schon lange, gerade da, wo es eben um die Analyse von großen Datenmengen geht. Und das ist insbesondere die Teilchenphysik, also Stichwort CERN, wo enorm viele Daten in kurzer Zeit erzeugt werden und wo man eben dann aus diesen Daten eben die relevante physikalische Information ziehen möchte und tut. Ähnlich in der Astrophysik, auch da hat man es mit sehr vielen Daten zu tun. Und diese weiterentwickelten neuronalen Netze, das, was man also heutzutage unter Machine Learning versteht, das hilft einem enorm, tatsächlich dann eben die relevante Information rauszuziehen, die man so nicht erkennen würde. Im Grunde kann man schon seit vielen Jahren werden verwandte Modelle schon verwendet. Das ist eben jetzt in den letzten Jahren durch ChatGPT sozusagen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Das heißt, letztlich haben die beiden heute ausgezeichnet die Grundlagen gelegt für praktisch alles, was unter dem Schlagwort Big Data Analyse läuft, kann man das so sagen?
Ja, praktisch alles ist vielleicht zu viel gesagt. Sie haben die Grundlagen eben tatsächlich für dieses maschinelle Lernen gelegt. Und ich finde, das ist auch ein Paradebeispiel dafür, wie man sieht, was Grundlagenforschung bewirkt. Das geht zurück in die 80er Jahre. Da waren das durchaus vielleicht schwer verständliche Modelle zunächst mal, für den Laien unverständlich, mathematisch. Und das hat sich eben so weit entwickelt, dass das inzwischen eben ja weit über die Physik hinaus auch alle Bereiche unseres Lebens durchdringt.
Sagt Professor Klaus Richter vom Lehrstuhl für kondensierte Materie der Uni Regensburg und Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Künstliche neuronale Netzwerke nutzen wir heute alle ständig, meist ohne es zu wissen. Sie entdecken Tumore auf Röntgenbildern, sie steuern Roboter und autonome Autos, sie übersetzen Texte, transkribieren Sprachnachrichten und so weiter. Wenn man so will, sind neuronale Netzwerke also eine Art Schweizer Taschenmesser der künstlichen Intelligenz. John Hopfield legte die Grundlagen dafür. Und Geoffrey Hinton trat dann in seine Fußstapfen. Allerdings ist Geoffrey Hinton inzwischen viel berühmter als sein Kollege. Er hat nämlich später noch weitere bahnbrechende Beiträge geleistet, zur Entwicklung künstlicher Intelligenz und längere Zeit auch für Google gearbeitet. Inzwischen hat er dort aber gekündigt und warnt immer öfter lautstark vor einem drohenden Kontrollverlust im Gefolge der KI-Revolution, die er selbst mit befeuert hat. Trotz dieses Rollenwechsels gilt Geoffrey Hinton vielen, wie schon gesagt, als so eine Art Gottvater der künstlichen Intelligenz. Ob das gerechtfertigt ist, habe ich vorhin den Informatiker Professor Bernhard Schölkopf gefragt, Direktor am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Er kennt Geoffrey Hinton schon länger persönlich und ganz gut. Hier seine Antwort.
Ich denke schon, dass das gerechtfertigt ist. Ja, es ist wahrscheinlich, als wenn man jetzt eine Person nennen müsste, die den größten Einfluss insgesamt auf das Feld gehabt hat, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, das ist Geoffrey Hinton.
Sie kennen ihn persönlich. Wie würden Sie den beschreiben? Wie ist er im persönlichen Umgang und als Forscher?
Er ist extrem originell. Er ist ein sehr ehrlicher Mensch, sehr direkt. Von Engländer. Er hat einen sehr guten Sinn für Humor. Ist brillant, ja. Also es ist immer wieder inspirierend, mit ihm zu reden.
Gibt es eine Anekdote, die das so ein bisschen illustriert, die Ihnen im Gedächtnis geblieben ist?
Er ist mal interviewt worden, warum er das alles macht, ja, diese Forschung und dann, wozu das alles gut ist. Und er meinte, ja, ich könnte jetzt erzählen, dass ich das alles mache, um Krankheiten zu heilen und die Probleme der Welt zu lösen. Aber die Wahrheit ist, dass ich es eigentlich deshalb mache. Er hat auf Englisch gesagt, sinngemäß, the truth is the prospect of discovery is so sweet. Also sozusagen das Entdecken als solches macht ihm so viel Freude. Ja.
Also ein neugiergetriebener Forscher.
Er ist neugiergetrieben und er ist ein Wissenschaftler, der breit interessiert ist.
Er ist aber auch einer, der inzwischen immer öfter auf der warnenden Seite ist und sich Sorgen macht, wohin das alles führen könnte, diese KI-Revolution. Wie nehmen Sie diesen Sinneswandel wahr? Er war ja lange führend, auch bei Google beschäftigt, hat dort die Entwicklung vorangetrieben, ist dann vor einem Jahr ungefähr dort gegangen und hat gesagt, wir müssen viel genauer hinschauen, wohin das führt und wie wir das kontrollieren können.
Ja, also erstmal, ich habe großen Respekt davor, dass er gesagt hat, er geht jetzt aus der Firma raus, damit er offen über diese Dinge reden kann, wenn man doch irgendwie ein Stück weit wahrscheinlich befangen ist, wenn man vielleicht für Google arbeitet. Ich habe dann damals seinen Sinneswandel wahrgenommen und wollte es besser verstehen. Ich dachte mir, vielleicht weiß er auch irgendwas, was mir noch nicht so klar ist oder was ich noch nicht verstanden habe. Ich habe ihn dann zu Hause besucht und lange mit ihm geredet und bin dann hinterher im Prinzip immer noch, also wir respektieren uns sehr, hatten aber hinterher immer noch nicht dieselbe Meinung. Also ich habe großen Respekt dafür, dass er sich da engagiert und dass er auch diese langfristigen Probleme ernst nimmt und versucht, durchzudenken, was passieren könnte. Ich selbst denke, wir sehen die gleichen Fakten vor uns, haben aber am Ende dann doch ein unterschiedliches Urteil und eine unterschiedliche Risikoabwägung. Ich meine, das ist extrem schwierig, vorherzusagen, was langfristig passiert. Gleichzeitig denke ich, dass es hinreichend viele kurzfristige Auswirkungen gibt. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wenn wir zu sehr über diese Science-Fiction-Risiken, die aus meiner Sicht sehr weit in der Zukunft liegen, reden, dass wir dann eher von den kurzfristigen Risiken abgelenkt werden.
Soweit das Gespräch mit dem Informatiker und Max-Planck-Direktor Bernhard Schölkopf aus Tübingen. Frank, schauen wir nochmal auf diesen Sinneswandel des Geoffrey Hinton. Er war lange federführend bei Google für die KI-Entwicklung zuständig, ist dann zu Mana mutiert. Weiß man, wie es dazu kam?
Ja, das war eigentlich erst letztes Jahr und Hinton sprach da von einer regelrechten Erleuchtung, die ihn dazu veranlasst hat, zum Skeptiker zu werden. Das hat mit dem Erscheinen von Programmen wie ChatGPT zu tun. Also kurz vorher hatte Hinton noch vermutet, dass es wohl noch 50 Jahre dauern würde, bis es Programme mit einer solchen Leistungsfähigkeit geben würde. Ja, aber das enorme Tempo der Entwicklung hat ihn dann selbst überrumpelt und nun befürchtet Hinton, dass die Sache in Zukunft außer Kontrolle gerät.
Was ganz konkret fürchtet er denn? Wovor hat er Angst?
Ja, vor einer ganzen Menge. Also er glaubt, dass die KI am Ende Millionen an Arbeitsplätzen vernichten wird, dass die Algorithmen Wahlen durch gezielte Fake News und gefälschte Videos beeinflussen, dass sich mithilfe von KIs hocheffektive Cyberangriffe anzetteln und tödliche Viren zur biologischen Kriegsführung entwickeln lassen. Und er meint sogar, dass KI-Systeme letztlich intelligenter sind als wir und uns schon heute in vielen Bereichen haushoch überlegen sind.
Aber die Tech-Konzerne verweisen ja darauf, dass man sich dieser Risiken bewusst ist, aber die Systeme eben so designt, dass da mittelfristig keine Gefahr droht. Ist da nichts dran?
Ja, daran mag Hinton nicht so recht glauben. Unter anderem glaubt er, dass KI außer Kontrolle geraten könnte, weil ihr die Entwickler beim Programmieren immer mehr Freiheiten lassen. Das dürfte viel effektiver sein, als quasi per Hand zu programmieren. Und das würde die KI bildlich gesprochen ermuntern, so viel wie möglich selbst zu erledigen und den Menschen so weit möglich außen vor zu halten. Außerdem befürchtet er, dass die großen Konzerne ihre KIs miteinander konkurrieren lassen und dass dieser Konkurrenzkampf dann am Ende außer Kontrolle gerät.
Das wäre natürlich echt ein Horrorszenario. Wie groß ist denn laut Geoffrey Hinton die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich KI irgendwann die Weltherrschaft übernimmt?
Ja, er hat in einem Interview von 50% gesprochen, also schon beängstigend groß, aber vielleicht doch nicht völlig hoffnungslos.
Hoffen wir das Beste. Vielen Dank für diese Infos und Einschätzung an Frank Grotelüsch. Und soweit unsere heutige Sonderfolge zum Physiknobelpreis 2024 für zwei Wegbereiter des maschinellen Lernens und der KI-Revolution. John Hopfield und Geoffrey Hinton. Wenn wir heute ChatGPT oder Bildgeneratoren nutzen, dann profitieren wir alle von deren grundlegenden Arbeiten. Morgen liefern wir alles Wichtige zum Chemie-Nobelpreis 2024. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Sternzeit, 8. Oktober. 420 Jahre warten auf die Supernova. Nach einem Astronomie-Karlauer heißt eine Sternwarte Sternwarte, weil dort die Fachleute darauf warten, dass bei den Sternen etwas passiert. Seit mittlerweile 420 Jahren lässt die nächste Supernova in unserer Milchstraße auf sich warten. Im Oktober 1604 bot der abendliche Blick nach Südwesten Erstaunliches. Auf einer Fläche, die sich bei ausgestrecktem Arm mit einer Hand abdecken lässt, leuchteten vier besondere Objekte. Im Schlangenträger tummelten sich die Planeten Mars, Jupiter und Saturn. Zudem stand dort ein heller Lichtpunkt, den man nie zuvor gesehen hatte. Eine Supernova, die schließlich sogar heller als Jupiter am Himmel strahlte. Eine absolute Sensation. Etwa 15.000 Lichtjahre entfernt war ein Stern explodiert und dabei so hell geworden, dass er ein Jahr lang mit bloßem Auge zu sehen war. Der damals in Prag tätige Astronom Johannes Kepler beobachtete den geheimnisvollen neuen Stern zum ersten Mal am 17. Oktober. Weil Kepler schnell ein vielbeachtetes Büchlein über dieses Phänomen verfasst hatte, bürgerte sich der Name Keplersche Supernova ein. Beobachtungen von Italien und Nordeuropa aus zeigten keinerlei Winkelunterschiede am Himmel. Dieses Objekt musste also weit jenseits des Mondes stehen. Es erschütterte damit das alte aristotelische Weltbild – das diesen Bereich für ewig unveränderlich hielt. Seit damals warten die Astronomen sehnsüchtig auf die nächste helle Supernova am Himmel. Die kann jederzeit aufflammen, vielleicht schon heute Nacht.